Es ist wieder soweit, Triple Double, und vor allen Dingen mit einer Information, die vielleicht auch ganz wichtig ist für geneigte Hörer, denn ich sage, wie es ist, Terminkalender sind schon ganz schöne, wie doll darf ich jetzt schimpfen, Drecksäcke, was so ein bisschen dazu führt, dass wir mal gucken müssen, ob das hier vielleicht eine aller zweiwöchige Sache wird. Ich versuche es jede Woche hinzukriegen. Es liegt an mir, nicht an Dre, das kann ich an der Stelle betonen. Aber es ist mir so wichtig, dass wir es machen. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir Dre Vogt, und wir wollen auch wieder in dieser Folge in 6 Fragen darüber sprechen, was in der NBA los ist, damit ihr da draußen ein kleines bisschen Überblick bekommt. Und vielleicht, Dre, ich weiß nicht, du hast mich letztes Jahr auch schon manchmal ein bisschen Fragen angeguckt, jede Woche aufs Neue darüber zu sprechen, was gerade los ist in den Conferences. Wir testen mal heute aus, wie sich das nach 2 Wochen anfühlt. Also, was wir aber vorher einmal machen müssen, und da haben wir letztens mal ein bisschen drüber gesprochen, es ist mir aber aufgefallen, auch in unserem Off-Gespräch, du warst bei Bundesliga zu Gast, wir haben ein bisschen gequatscht, und mir ist aufgefallen, ich habe keine Ahnung, was ich wo wie gucken kann. Und ich glaube, es ist vielleicht ganz schön, wenn du ein kleines bisschen, du besteckst mittendrin im Zirkus, du bist jetzt wieder an die Seitenlinie gesteppt, wie es letztes Jahr war, wie es jetzt sein wird, vielleicht wie es in der Zukunft auch ist. NBA Game Pass ist die eine Sache, dann hat man keine Probleme. Aber habe ich da deutsche Kommentare? Und wenn ja, und wenn nein, wo muss ich sonst hin?
Ja, da muss man sagen, da muss man ein bisschen ausholen. Also es war eigentlich bisher immer so, dass die NBA ihre TV-Rechte pro Land so verkauft hat. Ne? USA sowieso, immer auch zerstückelt, mehrere Partner. In Deutschland war es in der Regel lange, lange Zeit immer ein Partner, also damals Premiere, wenn du dich erinnerst, oder halt auch dann später Sky. Auch manchmal erst so zum Weihnachten eingestiegen oder erst im Januar, weil man sich oft nicht einigen konnte. Naja, dann gab es natürlich eine Zeit lang The Zone. Das waren jetzt insgesamt, glaube ich, 9 Jahre, wo man jeden Tag ein Spiel sehen konnte. Und jetzt gab es mal eine neue Rechteperiode. So, und zum ersten Mal ist es so, dass für viele, viele Länder, nicht für alle, aber viele Länder, quasi in den US-TV-Vertrag, wir kommen ja noch dazu, wie lukrativ der ist, wurden die Rechte für verschiedene Länder mitverhandelt. Also es lag wahrscheinlich vor allem halt daran, weil die Stakeholder, die da zugeschlagen haben oder die den Zuschlag bekommen haben in den USA, eben Comcast, Disney und Amazon Prime, die natürlich mittlerweile in der ganzen Welt agieren. Also Comcast zum Beispiel hat durch die Rechte, die sie in den USA gekauft haben, eben auch Rechte für alle Sky-Dependancen, die sie haben in der Welt gekauft, unter anderem auch für Deutschland. Amazon Prime hat die Rechte gekauft für alle Amazon Prime-Dependancen, die sie haben in verschiedenen Ländern. Und das gleiche gilt für Disney. Da ist es so, dass in dem Vertrag drinsteht, dass sie können in Territories außerhalb Kanada und USA entweder auf Disney Plus zeigen oder, wenn sie eine ESPN-Brand haben, ich glaube, in den Niederlanden ist es meines Wissens so, dann können sie da die NBA zeigen. So. Und das führt dazu, dass dadurch, dass die Sachen da verhandelt wurden, hier in Deutschland es eben auch bei Amazon Prime läuft und bei Sky. Es gab noch eine dritte Plattform, ProSiebenMax, erinnert sich vergangenes Jahr, damit ran NBA. Das muss man leider jetzt im Rückblick doch so hart sagen, das ist halt krachend gescheitert. Die hätten meines Wissens sogar noch weiter übertragen können, hatten dann aber einfach kein Interesse, weil ja, die Zahlen einfach so desaströs waren. Und jetzt haben wir gesagt, Amazon und Sky und den von dir schon angesprochenen League Pass. Aber ich habe letztens auch ein Video drüber gemacht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aufgegeben, mir irgendwie zu versuchen, das zu vergegenwärtigen, welches Spiel wo läuft. Ich meine, ich kenne natürlich viele, viele von den Kollegen, die da jetzt auch kommentieren und höre denen auch gerne zu, aber Amazon, ich glaube, in der Regel zeigen die halt am Wochenende die Spiele oder hauptsächlich Spiele. Sky unter der Woche, meistens nachts. Ich mache es mir jetzt einfach total leicht und gucke einfach über den League Pass. Man muss auch sagen, ich glaube, wenn man sich die Preisstruktur so anguckt, klar, Amazon ist natürlich, die machen ihr Geld anderswo. Ne? Amazon Prime kann man sich ja locker leisten, denke ich, wenn man da auch bestellen möchte bei denen. Sky ist natürlich dann ein bisschen teurer, man kriegt natürlich auch andere Sachen dazu, eben nicht nur Basketball, aber für mich, also ich muss ehrlich sagen, ich benutze eigentlich wirklich nur den League Pass jetzt. Da habe ich auch die Möglichkeit, Condensed Games zu sehen. Bei Sky gibt es meines Wissens keine On-Demand-Wiederholung, was schon recht nachteilig ist, wenn man damit auch arbeiten möchte. Von daher, ich mache es mir leicht mit dem League Pass. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob dann bei Sky oder es wird natürlich dann irgendwie eine Übersicht geben, welche Spiele da laufen, aber ich habe nicht die Zeit, da immer zu suchen. Von daher, ich guck beim League Pass komplett.
Ich hab so ein Social Media Asset noch vor Augen, das irgendwie auch in den USA ist ja auch total zerstückelt. War das da?
Ja.
Wann man wo was gucken kann?
In den USA ist es noch viel, viel schlimmer, muss man sagen. Also da war es schon immer so, wenn Spiele bei ABC, ESPN oder auf TNT gelaufen sind, dann waren die da nicht im League Pass. Das ist Kanada und USA sind die einzigen Länder, die wirklich Blackouts haben. Also wenn ein Spiel nicht im öffentlich-rechtlich, aber im Fernsehen läuft, national, dann darf das nicht im League Pass laufen. Also nicht live. So, jetzt ist es da drüben natürlich so, du hast lokale Sender, zum Beispiel bei den Lakers. Die Lakers haben einen Lokalsender in LA, der eigentlich alle Spiele zeigt, bis auf die, die im nationalen Fernsehen laufen. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, Spiele, die bei Amazon laufen, Spiele, die da bei NBC laufen, dann natürlich bei ESPN. Und da musst du stellenweise richtig Geld investieren, weil ESPN ist ein Pay-TV-Sender, NBC jetzt nicht. Aber Amazon ist eben auch, musst auch für bezahlen. Und wenn du da zum Beispiel jetzt alle Spiele der Lakers sehen willst, dann greifst du da schon relativ tief in die Tasche, weil die natürlich sehr, sehr viel im nationalen Fernsehen halt laufen. Also das, da muss man sagen, das wird so ein bisschen auf dem Rücken der Fans da ausgetragen, weil es um eine Menge Geld geht. Der Commissioner hat auch gesagt vor der Saison, als er darauf angesprochen wurde, also ne, für die Fans ist das nicht optimal, hat er gesagt, naja, wir sind sowieso eine Highlight-Liga. Die meisten Leute gucken sich ja eh die Highlights auf YouTube an und da ist ja umsonst. Na, da merkt man schon, dass vielleicht so das Fanwohl nicht an erster Stelle steht, wenn wir über so viel Geld reden.
Ja, ist auch interessant, weil aufgrund der Masse der Spiele ich ja schon auch immer finde, dass es auch schwer ist, da so ein Fandom-Gefühl zu verstehen. Also Football, American Football und NFL hat das einfacher mit den 17 Spielen. Das ist ein bisschen Bundesliga-Pendant mit 34 Spielen. 80 sind schon eine Menge. Und wie viel Euphorie jetzt bei Hornets gegen keine Ahnung, Hawks oder so drinsteckt, kann ich nicht genau einschätzen von außen. Fakt ist aber, und das ist auch eine Nachricht, die ich so mit aufgeschnappt habe, dass die NBA insgesamt aber offensichtlich ganz gute Umsatzzahlen und so verkündet. Liegt es an dieser Zerstückelung der Verschachelung der Rechte? Oder geht es der NBA gerade insgesamt gut?
Man kann das ja immer bis auf eine Sache nur rückwirkend beantworten. Also wir wissen natürlich, was die NBA vergangenes Jahr eingenommen hat. Die NBA erhebt ja quasi, es nennt sich Basketball-Related Income, also das Geld, was die Liga mit Basketball verdient. Das ist dann alles, Tickets, Merchandise etc. Und das wissen wir dann immer rückblickend. Also am Ende des Jahres wird dann immer Kassensturz gemacht, damit gerechnet, okay, wie viel haben wir da eigentlich verdient? Und dann wird das durch zwei geteilt. Eine Hälfte geht an die Besitzer, die andere Hälfte geht an die Spieler. Und das ist dann quasi Salary Cap fürs nächste Jahr. Von daher ein schönes System, weil die Spieler ja partizipieren am Erfolg der Liga. Also, das würde man sich von anderen Sportlern vielleicht auch wünschen. Aber es gibt eine Sache, wo wir halt wissen, auch jetzt schon, was in den nächsten Jahren an Geld reinkommt. Und das ist eben das, was ich eben schon angesprochen habe, dieser TV-Vertrag mit diesen verschiedenen übertragenen Sendern. Und wie gesagt, es gibt einen Grund, warum die Fans da so ein bisschen an die Seite gedrängt werden. Denn dieser Mediendeal, der jetzt seit diesem Jahr halt läuft, der wird über 11 Jahre laufen, der spült eben der Liga pro Jahr 6,9 Milliarden Dollar in die Kassen. So. Und das ist natürlich was, wo du sagen kannst, okay, krass, immer 6,9 Milliarden geteilt durch 30, da kann man schon von leben. Also, ne, das ist natürlich trotzdem immer noch, die müssen auch noch mehr Geld einnehmen, das wird jetzt nicht alleine reichen, um Plus zu machen, aber das ist eine ganz, 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 ganz große Hausnummer. Von daher, der NBA geht super. Also ich weiß auch vergangenes Jahr und die Jahre davor, Leute versuchen immer so mit ihren anekdotischen Evidenzen zu hantieren nach dem Motto, oh, ich habe irgendwie nicht so viel Spaß mehr beim Zugucken, weil die schießen alle nur auf Dreier. Wahrscheinlich geht's der Liga schlecht, muss man sagen. Nein, also das ist einfach nicht so. Es mag sein, dass natürlich vielleicht viele ältere Fans auch sagen, es ist mir zu viel Dreier und so. Gar kein Problem, das ist, ne, jeder hat das Recht auf sein eigenes Empfinden, aber daraus zu schließen, der Liga geht schlecht, nein. Diese Liga druckt Geld derzeit. Das ist unfassbar, was sie mit diesem TV-Vertrag erreicht haben. Und man kann sich über viele andere Basketball-Ligen Sorgen machen, aber nicht um die NBA. Und es gibt auch einen Grund, warum die nach Europa gehen, weil dieses Geld, was sie da liegen haben jetzt auch auf ihren Festgeldkonten, in den USA zahlst du darauf ja brutal Steuern, wenn du es eben nicht reinvestierst. Und deswegen gibt es eben die Pläne für NBA Europe, da wollen sie halt das Geld investieren, da sehen sie den nächsten Wachstumsmarkt. Und der NBA geht es sehr, sehr, sehr gut.
Ich will auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ein kleines bisschen über NBA Europe mit dir sprechen. Das interessiert mich nämlich auch, was da passiert. Mal gucken, wie viele Informationen bis dahin noch zusammengesammelt wurden. Aber wir haben ja natürlich hier auch noch einen weiteren Pflichtauftrag quasi der Hörerschaft gegenüber. Wir müssen ja auch ein bisschen über Liga sprechen. Und kannst du mir mal den Status einer Eastern Conference geben? Also wie sieht es da so aus? Warum sind meine Knicks noch nicht Meister?
Naja, zum einen müssen wir erstmal gucken, wie lange jetzt Jalen Brunson ausfällt. Ne? Der hat sich ja verletzt gegen die Orlando Magic, ist dann mit so einem Boot, also mit so einem medizinischen Schuh dann aus der Halle gegangen. Muss man abwarten. Das ist immer ein bisschen schwierig, er ist da umgeknickt. Also es wird sicherlich nicht in ein paar Tagen getan sein. Aber ob es jetzt mehrere Wochen werden oder so, das müssen wir abwarten. Ich glaube, die wird heute sicher eine Bildgebung geben heute, da muss man mal schauen. Was ein bisschen bitter ist für die Knicks, weil sie natürlich schon ganz gute Starter sind in die Saison und es eigentlich auch gut aussieht. Und generell im Osten kann man sagen, dass sich das eigentlich so ein bisschen schon manifestiert, was man so vor der Saison vielleicht so gesehen hat. Dass Cleveland und New York so ein bisschen vorne mit dabei sind. Detroit sehr, sehr gut gestartet, bei einem relativ schwierigen Programm auch so. Das ist so ein bisschen die Überraschung zu Beginn, dass sie jetzt bei 10-2 sind. Aber ansonsten dahinter, finde ich, sortieren sich die Mannschaften weitgehend so ein, wie man es erwartet hatte. Chicago, super Start, aber jetzt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, auch weil es da ein, zwei Verletzungen gab. Unten mit Brooklyn und Washington, die Teams, die man da erwartet hat. Indiana, super viel Verletzungspech, deswegen stehen die da unten. Orlando nach wie vor. Ich glaube, es ist einfach, die finden sich gerade ein bisschen mehr, weil zu Beginn eben auch holprig gestartet sind, auch wegen Verletzungen. Aber das geht jetzt alles ungefähr so den Gang, glaube ich, den man vorher sich so vorgestellt hat. Und wenn wir direkt in den Westen gehen, dann auch, um die nächste Frage direkt vorwegzunehmen.
Ich hätte sie gestellt mit, wie sieht es im Westen aus?
Ja, da haben wir diese Woche natürlich einige Sachen gehabt, die ganz interessant sind. Also zum einen, wie wir es mitbekommen haben, Nico Harrison ist gefeuert worden. Der Mann, der für die Dallas Mavericks ja den berüchtigten Luka Doncic-Trade durchgezogen hatte im Februar. Also nicht mal 10 Monate später ist er jetzt arbeitslos. Hat sicherlich viel damit zu tun, wo die Mavs gerade stehen. Vorletzter im Westen, ne? Nur 3 von 12 Spielen gewonnen, schlechteste Offensive. Momentan so ziemlich alle auch Verpflichtungen, die so auf Harris zurückgehen, gerade gehen total nach hinten los. Ob es jetzt ein Anthony Davis ist, der ja nur 5 Spiele bisher absolviert hat und eben verletzt ist, wo man auch mit rechnen konnte, er ist ein geiler Spieler, aber der war in seiner Karriere immer oft verletzt. Und das war also das größte Problem. Wenn man überhaupt, also den Deal überhaupt hätte machen sollen, aber ne, wie der Deal gemacht wurde für Doncic, das größte Problem war ja, dass man mit Anthony Davis jemanden bekommen hat, über 30, verletzungsanfällig, und den haben wir jetzt auch kaum spielen sehen für die Mavs, letztes Jahr nicht, dieses Jahr bisher nicht. Das ist natürlich was auf ihn zurückgefallen ist, auf Nico Harrison. Dann sehen wir, Klay Thompson durchlebt einen brutalen Saisonstart, aber auch, weil es eben keinen richtigen Point Guard gibt, der ihm dann den Ball auflegen kann an der Dreierlinie, weil die Mavs haben lange jetzt ohne Point Guard gespielt, mit Cooper Flagg, dem ersten Pick der vergangenen Draft, der auf der 1 eine Position, die der noch nie gespielt hat, was natürlich aber auch vor allem auf Coach Jason Kidd zurückgeht. Also es ist eine Mängeliste vom Feinsten da, und jetzt muss Norman Harrison halt gehen, einfach sicher auch ein bisschen so ein Bauernopfer, aber auch weil all die Sachen, die er angeschoben hat seit vergangenen Februar, einfach alle komplett schief gegangen sind. Und jetzt darf man abwarten, wer der neue Manager dort wird. Es ist sicherlich auch, deswegen sage ich ja, ein bisschen das Bauernopfer, natürlich so gewesen, dass jetzt Harris nicht alleine derjenige war, der gesagt hat, wir traden jetzt mal Luka Doncic, und alle anderen haben dann, wussten da gar nicht so was von, sondern klar, der Besitzer Patrick Dumont, der ihn entlassen hat, der war genauso on board mit der Geschichte wie der Coach Jason Kidd. Und die sind noch da. Also noch gespannt sein, wie es da jetzt weitergeht. Das Problem ist so ein bisschen, dadurch, dass Nico Harrison ja eigentlich in den nächsten 3-4 Jahren Meister werden wollte. Er hat jetzt, also die Mavs haben einen Draftpick 2026, den sie selber halt haben, und dann aber bis 2031 haben sie eigentlich keine Kontrolle. Übernächstes Jahr geht der Pick nach Charlotte, wenn er nicht unter den ersten beiden Wahlrechten liegt. Dann geht er, glaube ich, in Oklahoma City, die können tauschen. Dann geht noch einer nach Houston. Also sie müssen eigentlich jetzt gewinnen. Oder beziehungsweise sie müssen gewinnen ab 2027 und 2026. Wäre eigentlich ganz gut, wenn sie jetzt nicht gewinnen und dann nochmal einen guten jungen Spieler ziehen. Von daher, man darf erwarten, dass Anthony Davis, Klay Thompson, wahrscheinlich auch Kyrie Irving, wenn er zurückkommt, alle zu haben sind und dass der neue Manager in Dallas einfach guckt, dass er da so ein bisschen ja alles jetzt um Cooper Flagg aufbaut und so ein bisschen tankt, wie man so schön sagt, also absichtliches Verlieren anstrebt. Ansonsten Oklahoma City, die ballern vorneweg, der Meister, das ist wirklich grandios und ich hatte das, glaube ich, letzte Woche auch bei mir im Podcast gesagt, gestern, dass die Lakers, ne, wo jetzt viele gesagt haben, Mensch, das ist vielleicht das doch irgendwie jetzt, die ist doch weiter, ist das ein Favorit? Und da habe ich gesagt, na, jetzt haben sie einen schönen Test vor der Brust in Oklahoma City, da kann man jetzt mal sehen, es gibt einen Hinweis drauf, wie weit sie sind. Und Oklahoma City hat 121-92 gewonnen, also Lakers komplett chancenlos. Das zeigt eben, wie weit dieses OKC-Team ist, was ja immer noch seinen zweitbesten Spieler vermisst in Jane Williams, der immer noch an einer Handgelenksoperation aus dem Sommer laboriert. Also OKC momentan überragend, wie die unterwegs sind. Denver auch, kommen wir hier noch zu beim Spieler der Woche. Und was wir noch haben, ist halt LeBron James, der jetzt nicht bei Oklahoma City, sondern bei den Lakers schon, aber eben bei den beim G-League-Team sich gerade jetzt mal so versucht fit zu machen. Er hat ja diese Ischias-Nerv-Geschichte. Der macht jetzt, bei den South Bay Lakers mit trainiert und dann denke ich mal, können wir den in absehbarer Zeit auch bei den Lakers dann zurückerwarten.
Auch nochmal eine lustige Erfahrung am Ende seiner Karriere. Ich weiß gar nicht, ob er davor gewesen ist, aber es ist ein schönes Bild. Ein Typen, der seit 20 Jahren daran arbeitet, dass alle Statistiken in dieser NBA seinen Namen tragen, dass er jetzt in der J-League irgendwo in so einer kleinen Halle trainiert mit ein paar Talenten. Funny Story. Da du ja so durch beide Conferences so durchgepflügt bist, was ja auch Sinn der Sache ist, so trotzdem noch der klitzekleine Blick und eigentlich ist es keine offizielle Frage mehr, aber wie geht's den deutschen Dudes? Ist dir irgendwas aufgefallen? Machen sie alle ihren Job?
Ja, ich meine auch da hätten jetzt natürlich jetzt heute Nacht bei den Knicks diesen grandiosen Auftritt von Franz Wagner, da hat sich ja Paolo Banchero verletzt. Mal gucken, wie lange der jetzt fehlt. Kommt natürlich wieder ein bisschen mehr Verantwortung dann auf Franz Wagner zu, aber ich sag mal, wenn wir ein Spiel der Woche küren würden unter den Deutschen, dann wäre es wahrscheinlich ein sehr Hartenstein, der gegen Sacramento, also auch gegen Dennis Schröder an dem Tag Spiel seiner Karriere abgeliefert hat, ne? 33 Punkte, 19 Rebounds, 3 Assists, 3 Blocks, 1 Steal. Das war vom Allerfeinsten. Krass, ne? Ansonsten, bei den anderen läuft es halt so, wie es läuft. Natürlich in Sacramento gerade richtig bitter. Da wurde auch schon gemunkelt, dass es da einen großen Ausverkauf gibt. Wo man natürlich nicht weiß, was man dann Dennis Schröder wünschen soll, dass er dann wieder getradet wird. Ob er dann den Neuanfang da mitmoderieren soll, darf man gespannt sein, was da passiert. Aber ja, den Deutschen geht es soweit ganz gut. Maxi Kleber ist wieder zurück gewesen. Das war natürlich auch relativ positiv.
Schön, freut mich. Sie alle werden hoffentlich gemeinsam quasi in einem Team sein, wenn es dann irgendwann All-Star-Weekend gibt. Und da werden wir noch dann ausführlich drüber sprechen, weil wir ja alle wissen, also die Freunde dieses Wortes wissen, dass wir ein großer Fan vom All-Star-Weekend bist. Jetzt wird wieder groß was announced. USA gegen den Rest der Welt. Ein Zucken an deiner Augenbraue oder bist du nur noch wütender auf das All-Star-Weekend?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also es stand da schon länger fest, dass sie so als quasi letzten Strohhalm diese Option ziehen wollten. Hey, lass uns Team USA quasi gegen Team International spielen im All-Star-Weekend. Es gab ja bei der NHL, beim Eishockey, da im Frühjahr eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, wo es ja dann mehrere Spiele gab, quasi mit aus der NHL, also mit Profis aus der NHL gebildeten, sag ich mal, Nationalmannschaften, die dann gegeneinander angetreten sind in mehreren Spielen. Und das war dann quasi so der Satz fürs All-Star-Weekend. Dass sowas nicht stattfinden würde, war klar, aber dass man dieses Internationals gegen USA-Ding fahren würde, das war, wie gesagt, logisch. Das war auch, wie gesagt, die letzte Möglichkeit, glaube ich, irgendwas da zu retten. Und natürlich waren wir davon ausgegangen, okay, dann machen sie es sich relativ leicht. Sonntagabend, 12 All-Stars International, 12 USA und dann gib ihm. Man konnte aber da schon sich überlegen, naja, das wird nicht so einfach sein, weil kriegst du, na klar, wir haben tolle International Player in der NBA, da ist nicht das Problem, aber ist es denn gerecht, wenn du wirklich sagst, okay, wir brauchen 12 Internationals auf dem allerhöchsten Niveau, was ist denn, wenn du nur 8 hast, wirklich, und dann musst du 4 Leute mit reinnehmen, die irgendwie vielleicht gerade mal starten, so ein Bogdan Bogdanovic zum Beispiel, das führt ja irgendwie auch diesem Status All-Star so ein bisschen ad absurdum, wenn du halt dann Leute berufen musst, die eben von anderswo herkommen als aus den USA. Mhm. Und um das halt so zu umschiffen, haben sie gesagt, okay, dann machen wir es halt so. Wir machen 3 Mannschaften, 8 Spieler. Wir machen 16 Amerikaner und 8 Internationals, falls das sich irgendwie durch das Voting, was es ja wieder geben würde, also Fans, Medien und Spieler dürfen ja dann für die Starting Five wählen und die abstimmen und die Trainer wählen dann die Reservisten. Falls sich irgendwie Diskrepanzen ergibt, dann würde halt der Commissioner hingehen und die Teams irgendwie auffüllen. Okay, ist ja alles ist ja noch okay, versteht man ja nonoch halbwegs. Aber man fragt sich, okay, schon, also 3 Mannschaften, wie soll das eigentlich laufen? Und jetzt ist die Idee, dass sie es so machen, dass quasi das All-Star-Game losgeht mit dem ersten Viertel. Da spielt Team A gegen Team B. Okay. Dann im zweiten Viertel spielt dann, glaube ich, der Verlierer von A und B gegen Team C. Dann ist Pause. Dann spielt der Gewinner von A und B gegen Team C. So, und dann im vierten Viertel, da spielen dann die beiden Teams gegeneinander, die nach der Gruppenphase auf 1 und auf 2 sind. Also, wo ich so denke, okay, also haben wir quasi 12 Minuten Spiele. Wo ich erst so dachte, okay, ja gut, ich meine, wenn man so legt, die All-Stars, wenn sie mitspielen, gut, so 24 Minuten, sagen wir 20 Minuten, ja, das ist auch nicht viel, aber ist vielleicht auch besser als mehr als vielleicht normalerweise gespielt hätten, wenn es nur 2 Teams geben würde, 12 Spiele. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr kam ich halt zu dem Schluss, dass es einfach eine unfassbare Trash-Idee ist, wie sie es da jetzt manövriert haben, weil da ja keiner was von hat. So, also mir kam es fast so ein bisschen vor, als wären sie so ein bisschen vor der eigenen Idee zurückgeschreckt, dass sie halt sagen, okay, wir lassen einfach die Amis gegen Internationals antreten, so nach dem Motto, nicht, dass wir das jetzt verlieren auf einmal. Weil natürlich auf Seiten Amerikaner ist sich relativ wenig Leute finden auf MVP-Niveau derzeit und dieses Jahr nochmal weniger, weil jemand wie Jason Tatum und Tyrese Halliburton ja beide auch verletzt sind. Nicht, dass die jetzt unbedingt MVP-Anwärter wären, Tatum vielleicht schon, wenn er fit wäre. Aber das ist jetzt einfach so eine total halbgare Idee, wo ich mir denke, wenn du diese Viertel spielst, da kommt ja gar kein richtiger Fluss zustande. Es ist viel zu kurz alles. Du kannst ja auch gar nicht wirklich intensiv, glaube ich, dann spielen, weil es einfach, du wirst ja auch wechseln müssen in diesen. Also ich denke, das ist Trash. Das ist einfach eine absolute Trash-Idee. Ich habe auch gesagt, das International gegen USA würde das Ding auch nicht retten. Vielleicht hast du mal ein Jahr oder zwei, wo Leute ein bisschen mehr Bock haben, aber dann ist auch wieder vorbei. Von daher, ich denke, das ist jetzt dieses Konstrukt, dieses so künstlich dahingeschissene Konstrukt, da sollte man vielleicht auch jetzt eher denken, okay, das ist jetzt wirklich der Abgesang, das wird noch 1, 2, 3 Jahre so laufen und dann ist es halt wirklich vorbei. Und
das will ich nicht. Ich will einmal ein All-Star-Weekend erlebt haben, Mann.
Hast du, also ja gut, mal hinfliegen kannst du ja. Aber das Ding ist einfach, das ist einfach nicht mehr zu retten, nicht mehr in der heutigen Zeit. Die NFL hat schon abgeschafft, die NHL, wie gesagt, macht Länderspiele. Das Einzige ist, wo es im Baseball noch funktioniert, aber das ist auch nicht unbedingt der intensivste Sport, wenn man da so ein bisschen gegen den Ball haut und um die Bases läuft. Von daher, Basketball sollte da jetzt auch irgendwann verstehen, dass man einfach irgendwie ein Show-Event draus macht, aber dann muss man nicht unbedingt Basketball spielen. Und dann sind irgendwie alle auch, dann sind alle und niemand zufrieden, aber es ist immer besser als das jetzt hier.
Ja, ich ehrlicherweise immer, wenn ich dich darüber reden höre, verstehe ich schon die Gründe. Und es fühlt sich dann auch alles wie, ja, es muss wohl so sein, an, aber trotzdem ist das irgendwie schade, weil, und das ist ja irgendwie das, was in der Romantik da drin steckt, nochmal gebündelt die besten Spieler alle zusammen an einem Ort. Denn ich hatte jetzt schon die Chance, in meinem Leben ein paar NBA-Spiele zu sehen und ich durfte auch ein paar Superstars sehen. Aber ich habe auch einige halt nie sehen können, weil ich halt nicht alle Ligen angucken kann, nicht alle Spiele angucken kann oder nicht in jeder Stadt war. Darum eigentlich schade um ein Event, das mir in der Romantik dieses Momentum gibt. So, das ist schon schade.
Ja, ich meine, gut, ich habe natürlich auch über die Jahre viele, viele Sachen mitgemacht, also viele All-Star-Weekends, die einfach natürlich geil waren, gar keine Frage. Es hat auch Spaß gemacht, gerade so früh in meiner Journalistenkarriere, da habe ich natürlich auch die Spiele mitgenommen, wo halt wirklich, ich weiß noch, die Top 50 gewählt wurde, da waren die ganzen Legenden da. Das war natürlich dann geil, die auch alle zu sehen, aber es ist keine Entwicklung, die jetzt seit 1, 2 Jahren stattfindet. Das ist eigentlich eine Entwicklung, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, das erste wirklich räudige All-Star-Game, das war das in Las Vegas, wenn ich mich richtig erinnere, 2006. Naja, und wenn wir das jetzt auch mal so als Wasserscheide nehmen, dann reden wir jetzt über 10 Jahre, wo es einfach immer schlechter geworden ist, mit vielleicht ein, zwei Ausschlägen nach oben, mit Elam Ending und mit der Draft und so. Und man hat so viele Sachen probiert. Am Ende des Tages kommt es immer auf den gleichen Punkt zurück. Die Spieler, die einfach natürlich Millionen verdienen, hunderte Millionen, vor allem die da natürlich dabei sind, haben gar kein Interesse und keinen Anspruch, in diesem Show-Event irgendwie sich zu verausgaben oder verletzen oder ähnliches. Und von daher, das wirst du nie ändern können. Du wirst nicht mit Geld ändern können, auch nicht mit International gegen USA langfristig. Wie gesagt, ein, zwei Mal kriegst du es dann vielleicht, kriegst ein bisschen Druck rein. Und von daher einfach begraben und dann ist gut.
Aber ja, der Spieler der Woche wird wahrscheinlich trotzdem auch dabei sein, oder? Ob du dann, also ob es begraben wird oder nicht, solange es das gibt, wird er dabei sein.
Oder ja, da gehe ich von aus. Bei Nikola Jokic, also vergangene Nacht 55 Punkte und 12 Rebounds aufgelegt gegen die Clippers, wo man natürlich sagen, Clippers sind überhaupt nicht gerade gut unterwegs. Ist jetzt vielleicht, macht vielleicht auch nicht jeder, aber das ist ja heute nicht so super überragend. Naja, man muss schon überlegen, gegen wen er da denn dann auch sagen wir, gespielt hat. Und es ist ja dann immer ganz, ganz spannend, weil man ja natürlich oft Basketball so ein bisschen reduziert aufs 1 gegen 1 mit dem Verteidiger, der dann ne, demjenigen halt dann meistens gegenübersteht. Das ist eigentlich oftmals unzulässig. Bei Centern, finde ich, ist es dann aber schon so, dass da natürlich das durchaus Sinn macht, weil ne, da kommt dann relativ wenig Hilfe. Das ist dann schon viel 1 gegen 1, auch gerade bei einem wie Jokic, der auch dann gerne mal im Post agiert. Und wenn man dann sieht, dass natürlich zum einen dann in der ersten 5 der Clippers ist dann als Ivica Zubac, das ist schon einer der besten Verteidiger, die wir haben in der Liga. Und von der Bank kommt da ja seit dieser Saison Brook Lopez. Das ist ja wirklich auch einer, der wirklich weiß, wie man hinten seinen Mann steht, auch ein großer Typ. Und ich kann nur jedem raten, mal, es gibt, glaube ich, von der NBA war das ja heute auf YouTube, gab es dann so einfach quasi alle Körbe und alle Assists von Jokic und Assists waren es, glaube ich, 6 aneinandergereiht und mit welcher Leichtigkeit er dann das scored und wie viel, soll ich das sagen, wie viel technische Versiertheit er da zeigt, das ist einfach, ist wahnsinnig gut, das ist echt brutal und es lässt ihm das Herz aufgehen, den Typen spielen zu sehen, einfach weil er auch nicht muss. Ne? Der würde keine 55 Punkte machen, wenn er die nicht bräuchte zum Sieg. Und in dem Spiel brauchten sie es halt auch wirklich, lagen lange hinten und dann im dritten Viertel haben sie es dann für sich entschieden. Aber wie gesagt, der Typ ist einfach der Beste gerade.
Ja, ich liebe das irgendwie auch, die Geschichten rund um den, alles romantisch über Social Media, das irgendwie immer anzeigt. Der wirkt so teilnahmslos, aber spielt dieses Spiel einfach so gut wie wahrscheinlich kaum ein anderer in der Geschichte. Und das macht er mit so einer gewissen, es ist ja nicht mal eine Leichtigkeit, sondern mit so einer Trockenheit, so die im Zweifel vielleicht mal wieder bis beim Regen endet und im Zweifel will er doch lieber bei seinen Pferden in Serbien sein. So. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Es fühlt sich ein kleines bisschen an, wie mit dir Podcast zu machen, weil ich weiß, du bist hier auch aus Liebe und Leidenschaft so, aber eigentlich willst du am liebsten noch einfach nach hinten auf dem Court stehen und am Dunking trainieren. Dafür hast du jetzt wieder mindestens eine Woche, vielleicht 2 Wochen Zeit. Aber danke, dass du da warst und danke, dass du mir Zeit gegeben hast für eine neue Folge Triple-Double. Was passiert bei dir in den nächsten 2 Wochen? Irgendwas Spannendes, irgendwas Wichtiges?
Irgendwie eine Menge Podcasts, die jetzt rauskommen. Heute habe ich hier den nächsten hochgeladen mit dem Frauenbundestrainer. Da war ich gestern, ein super interessanter Typ. Dann hatte ich Dienstag 3 Jungs von den 3x3 Telekom Baskets Bonn, die auf der Welttour mitspielen. Super coole Typen. Junge Leute, wo, vielleicht eine kurze Anekdote dazu noch, wo ich sie irgendwann fragen wollte, so, naja, auf dieser Welttour, ne, sie sind halt super jung, wie gesagt, so, sonst die Teams sind so 30. Inwiefern das dann auch Trash-Talk gibt und so. Und dann, weißt du, dann gucke ich denen so in die Augen und sag so, und während ich sage, merke ich schon, dass sie wahrscheinlich nicht kennen werden. Ich sage so, ey, ihr kennt ja sicherlich den Film White Man Can't Jump. Und ich sag's und ich blicke halt in komplett leere Augen. Also gar nichts, ne? Und dann meinen die wirklich, nee, von dem Film haben wir noch nie gehört. Und ich so, oh, okay, alles klar. Gut, ich meine, okay. Der kam auch erst 92, 93 heraus, aber ja.
Aber tut das ein war bisschen weh. Aber vielleicht,
das tut schon weh, natürlich, klar.
Aber nicht mal, dass sie nicht mal den Remake gesehen haben, ist dann natürlich schon hart.
Ja gut, ich glaube, der Remake war auch nicht so geil, ne? Ich habe den auch nicht gesehen. Aber ja, da ist noch ein Bildungsauftrag, ich habe schon gesagt, irgendwie müsste man mal ein Format machen, wenn man mit denen sich einfach ins Kino setzt und man guckt den Film und zeichnet auf, wie sie darauf reagieren. Aber das kommt jetzt auch dann nächste Woche. Dann habe ich einen tollen Podcast gemacht mit einem Kinderonkologen, der auch viel mit Basketball-Aid und so macht. Das kommt auch nächste Woche. Ja, es gibt nur einiges zu tun bis Weihnachten. Von daher, ja. Aber für Triple-Double habe ich natürlich immer Zeit.
Und dafür schlägt mein Herz. Deswegen hören wir jetzt auf mit dem Podcast und gehen zu Sizzlers. Also macht's gut, bis in 2 Wochen. Ciao.